heiße dich heute auf meinem Podcast Neue Musik Leben herzlichst willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische, experimentelle Musik und arbeite auch gern als Performerin. Wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort darfst du natürlich auch meine Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir sehr gerne die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich sage Danke für eure Zuschriften. Es sind vor allem E-Mails. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich weise auch gern darauf hin, dass das dritte Buch erschienen ist im Are Verlag. Das dritte Buch zum Podcast. Die Trilogie ist nun abgeschlossen und auch in diesem dritten Buch findet ihr ja die verschriftlichte Form zahlreicher Interviews, auch einiger Solo-Folgen. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr euch für dieses Buch interessiert und es auch kauft. Ich werde diesen Link zum Are Verlag sehr gerne in die Shownotes packen. Wenn ihr gerne ein signiertes Exemplar von mir möchtet, dann schreibt mir bitte eine E-Mail und dann werden wir das auf den Weg bringen. In der heutigen Folge spreche ich mit Michael Feldmann. Michael Feldmann ist Komponist, Dirigent und Organist und ist jetzt schon ja über ein Jahr Organist und ja der musikalische Leiter an Kunststation St. Peter in Köln. Hier also das Interview mit Michael Feldmann. Hallo lieber Michael, ich heiße dich ganz, ganz herzlich heute in meinem Podcast willkommen.
Ich freue mich, dass ich hier so bin.
Und ich möchte auch von dir sehr, sehr gerne wissen, wie bist du überhaupt zu dieser neuen, experimentellen, zeitgenössischen Musik gekommen?
Ja, also ich habe natürlich in deine Podcasts hineingehört und wusste, das ist die erste Frage. Und die ist natürlich auch total schwierig. Also man kann das ja auch so ein bisschen tiefer sehen und ich glaube, das ist die Ehrfurcht vor dem Schöpferischen, die mir mitgegeben worden ist. Also wenn ich noch ein bisschen tiefer schürfe, dann ist es eigentlich, dass mein Vater ein sehr rationalistischer Mensch war, beziehungsweise er hat sehr viel Wert darauf gelegt, rationalistisch zu sein. Der war Arzt und hat immer gearbeitet. Und seine große Leidenschaft, er konnte kein Instrument spielen und keine Noten lesen, war die Musik Mozarts. Und da auch das sehr rationalistisch angegangen ist, hat er gesagt, ich kann nicht den ganzen Mozart kennen, aber die Klavierkonzerte will ich kennen. Und das ist mein Kindheitserlebnis, dass mein Vater, wenn er Zeit hatte mal, was weiß ich, sonntags am späten Vormittag ein Klavierkonzert von Mozart hörte. Und das als die Spitze des menschlichen Daseins empfunden hat. Und ich glaube, dass, wenn man es tief sieht, dass ich gerne so schöpferisch gewesen wäre wie Mozart. Und aber das ging dann auch noch weiter. Ich hatte eine sehr liebe Klavierlehrerin, die mich als Halbwüchsigen dann auch an die zumindest klassische zeitgenössische Musik rangeführt hat, die Schönbergs Klaviersuite mit mir studiert hat, Alban Bergs Klaviersonate und entstand eigentlich immer schon dieser Drang, auch selbst etwas hervorbringen zu können. Und der hat sich eigentlich, wurde manchmal so ein bisschen überlagert, als ich dann sehr viel, über die Orgel bin ich dann eigentlich über meinen ersten Orgellehrer so richtig zur Musik gekommen. Und dann wurde das aber so ein bisschen überlagert durch eine große Faszination der französischen, romantischen und nachromantischen Orgelmusik. Aber so unterschwellig hat sich das immer durchgezogen, dieser Wunsch, selbst schöpferisch in der Zeit tätig zu sein. Und dann habe ich an das Kirchenmusikstudium ein Kompositionsstudium angeschlossen. Und da ging es dann eigentlich richtig los über dann meinen Lehrer Friedrich Hecker, dass der mir in der ersten Stunde sagte, ich schrieb damals so etwas spätexpressionistisches Zeug. Du musst andere Sachen kennenlernen. Jetzt stoppe ich mal, sonst sind wir direkt am Ende.
Genau. Und dann hast du andere Sachen kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob du dann über Herrn Jecker schon bei Morton Feldman gelandet bist.
Ja, also, da bin ich.
Das ist ja so ein wichtiger Komponist für dich.
Also das war so, also ich glaube, Friedrich Hecker wusste damals selbst nicht genau, was er tat. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass er wusste, was daraus werden würde. Also dann bleiben wir jetzt doch auf der Schiene. Friedrich Hecker sagte zu mir, du musst mal gucken, was du finden kannst von Steve Reich, Terry Riley, Morton Feldman, guck dich um. Damals, das war 1986 oder 87, gab es noch kein YouTube und kein, diese ganzen Dinge nicht. Also ging ich zu Saturn und dort gab es dann noch Schallplatten und ich fand eine einzige Schallplatte mit zwei kleinen Klavierstücken von Morton Feldman. Es war keine Schallplatte nur mit Morton Feldman, sondern da ging es um zeitgenössische amerikanische Klaviermusik. Und das war eine LP, also eine große 33er Schallplatte, die auf 45 lief, um die leisen Töne, dass man die besser hören konnte. Und dort waren zwei frühe Klavierstücke aus den Anfang der 60er Jahren von Morton Feldman drauf. Und die haben mich sofort in den Bann gezogen und dann fing ich an, in Sendungen vom WDR, in die Radiozeitung reinzugucken, wo ist was von Feldman zu hören. Da gab es dem WDR halt damals auch dann schon immer wieder Sachen und die habe ich dann auf der Musikkassette mitgeschnitten und schon 1987, das habe ich jetzt gerade wegen einer Sache nachgeguckt, habe ich mich um Noten von Feldman bemüht, was auch damals nicht einfach war. Ich hatte in einem Artikel von Walter Zimmermann gelesen, am besten, wenn man Sachen von Feldman haben will, wendet man sich direkt an UE in London. Und dann habe ich einen Fax, glaube ich, damals an UE in London geschickt. Ich hätte gerne die und die und die und die Partituren von Feldman. Dann haben die geschrieben, ja, können sie haben, aber wir brauchen Vorkasse. Dann kam das nächste Problem, irgendwie so und so viel Pfund nach London zu transferieren. Und dann kam irgendwann ein dickes Paket mit ganzen Stapel großer Feldman-Partituren in diesen Verlagskopien in der Hand, von der Handschrift Feldmans. Und und was ich eben gemeint habe, als ich gesagt habe, dass er Friedrich Hecker vielleicht selbst nicht so geahnt hat, also dass wir uns beide dann sehr stark in diese Welt eingelesen und eingehört haben und in gewisser Weise mit natürlich auch mit Pausen und ja, es wäre schlimm, wenn es nichts anderes dann gäbe, aber doch bis heute verhaftet sind.
Mhm.
Ja, es ist ganz spannend mit den Noten. Das können sich wahrscheinlich manche der jüngeren Leute gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß, ja. Ich habe auch mal irgendwie in der 11. Klasse, ich meine, das ist jetzt eine andere Musik, aber ich wollte dann unbedingt was von Fanny Mendes und Hänsel singen. Und auch diese Noten, die waren von Bussi und Hawks damals. Und ich glaube, ich habe die dann in so einem normalen Musikalienladen bestellt. Das ging. Und ich glaube, ich habe 4 Monate auf die Noten gewartet. Also das kann man sich heutzutage alles gar nicht vorstellen. Weil heutzutage gibt es ja auch so tolle Notenversand, die das wirklich relativ schnell einem zukommen lassen. Dann gibt es natürlich alles Mögliche im Internet oder wo man zumindest was einsehen kann. Und trotzdem war das immer so schön, was dann zu finden oder zu bekommen. Und hast du dann Morten Feldman irgendwie auch erlebt, weil der ist ja auch ein paar Mal in Köln gewesen, oder?
Ja, leider eben, als es bei mir anfing, war sein Leben zu Ende. Also es war 1987 habe ich nachgeguckt, war es, wo ich diese Noten bestellt und bekommen habe und wo das so richtig losging. Und ich weiß, dass ich mir gedacht habe, den müsste ich kennenlernen, zu dem müsste ich eigentlich hingehen und studieren dort. Und dann las ich im September 1987 so eine kleine Notiz im Bonner Generalanzeiger, dass er gestorben ist.
Ja, aber du machst ja die Musik und sie geht weiter. Ja, du bist jetzt seit diesem Jahr der Organist, oder ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung ist, vom Kunststadt in St. Peter in Köln. Ich finde das ganz großartig. Auch diese Tradition, die hier ist, mit Herrn Bares und Dominik Sustek. Ja, wie ist das jetzt für dich? Jetzt hast du ja fast ein Jahr schon hier erlebt. Was bedeutet St. Peter für dich?
Ja, also St. Peter ist ein absolut faszinierender Ort für mich. Ich kenne St. Peter schon lange. Wir haben hier schon, bevor ich hier jetzt Organist und Leiter des Bereiches Musik bin, kannte ich schon länger, weil wir hier mit unserem Ensemble Trai Tempi schon häufiger Konzerte auch gemacht haben, auch ja, über die Kölner Gesellschaft für neue Musik haben wir hier Konzerte stattfinden lassen. Der Raum hat mich immer fasziniert. Ich kannte ihn sogar schon vor dem Umbau. Mhm. Ich erinnere mich an ein Konzert, wo mit einem Stück von Morten Feldman, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, das war Patterns in a Chromatic Field für Cello und Klavier, aber ich bin nicht ganz sicher, was damals im Zusammenhang war mit einem Konzert von, was in der Musikhochschule stattfand und was damals Johannes Fritsch hier in St. Peter organisiert hat. Ja, also die erste Begegnung mit St. Peter, da war es noch eine fast normale, also zumindest von der äußeren Gestaltung, eine fast normale Kirche mit Bänken und so. Und dann natürlich später der in dem zur Kunststation umgebauten Art ist es natürlich ein absolut faszinierender Raum. Also das fängt an mit natürlich dem Zugpferd von St. Peter und Aushängeschild, dem Rubens vorne rechts, seit 1642 mit kurzen Unterbrechungen in dieser Kirche, für diese Kirche gemalt. Ja, ich sitze ja fast in jedem Konzert, das jetzt hier in St. Peter stattfindet, und ganz häufig gucke ich auf den Rubens und bin immer wieder fasziniert. Aber dann natürlich einfach die Ausstrahlung des Raums durch die Leere, die immer wieder verschiedenen Kunstausstellungen, was ich jetzt schon in dem Jahr mitgekriegt habe. Ich glaube, das ist jetzt die 4. Kunstausstellung, die jetzt gerade letzte Woche eröffnet hat, oder 5. sogar schon, die ich jetzt mitgekriegt habe. Ja, und natürlich nicht zuletzt für mich diese faszinierende Orgel, die ich nicht immer unproblematisch fand, aber immer schon absolut charakteristisch. Also schon noch lange bevor ich hier jetzt die Orgel wirklich richtig kennenlerne und immer wieder wöchentlich spiele, war es für mich so, dass wenn ich die im Radio gehört habe, ich eigentlich nach 5, spätestens 10 Sekunden wusste, das ist eine Übertragung oder eine Aufnahme aus St. Peter. Und das ist natürlich schon faszinierend, dass es so ein Instrument gibt, was so charakteristisch ist und ja, also mit einzigartig bin ich immer ein bisschen vorsichtig und natürlich gibt es mittlerweile auch andere Instrumente, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber St. Peter ist schon der Prototyp und von einer wirklich auch also klanglich, aber auch optischen, ungeheuren Ausstrahlung. Dieser Prospekt, der sich da über der Empore erhebt, dieses starke Quadrat mit den hervorspringenden spanischen Trompeten ist, das vergisst man nicht, wenn man es einmal dort gewesen ist, ne?
Ja, du beschreibst das alles sehr, sehr schön. Ich kann dir da auch nur zustimmen, dass das für mich auch immer eine ganz besondere Atmosphäre hier ist. Und ich mag auch die Akustik, aber ja, wie du sagst, diese Leere und gleichzeitig ist Kunst da. Und ja, klar, die Orgel ist natürlich unvergleichlich. Und jetzt bist du richtig hier. Jetzt darfst du hier Dinge umsetzen, Dinge kreieren. Und ich finde es auch sehr schön oder ganz sympathisch, dass du auch ein paar Dinge sozusagen weiterführst, die es bereits gibt. Und nicht jetzt nur sagst, neue Besen kehren anders. Aber es wird ja sicher auch neue Schwerpunkte geben, die was mit dir zu tun haben. Was erwartet uns hier in St. Peter oder was passiert hier?
Ja, also Peter Bares hat ja die Musik in der Kunststation begründet und mit anderen, ich habe ja eben schon Johannes Fritsch erwähnt, aber die Konzeption der Orgel ist bis heute die von Peter Bares und die ist auch wirklich, habe ich jetzt in diesem Jahr auch nochmal gedacht, ist wirklich, wirklich gut. Und Dominik Sustek hat das natürlich ungeheuer weiterentwickelt und auch dieses Profil nochmal geschärft, diese absolute Fokussierung auf die Zeitgenossenschaft. Und natürlich, als ich mich hier beworben habe, wurde ich auch gefragt, wie stehen Sie dazu? Und ich glaube einfach, dass es total wichtig ist, dass St. Peter dieses klare Profil beibehält. Also wenn wir anfangen zu sagen, ja, wir machen auch Konzerte, dann ich hatte eine Anfrage, sehr gute Musikerin, die wollte so ein gemischtes Programm machen, mit einer Bach-Suite und ich habe gesagt, nein, machen wir nicht. Ne? Und das ist mir schwer gefallen, aber es ist, ich finde das gut und so ist es ganz klar, was einen in St. Peter erwartet. Ne? Sowohl sonntags im Gottesdienst wissen die Leute, es wird kein Bach gespielt, es wird zeitgenössisch improvisiert. Die Orgel hat dort ihre Schwerpunkte. Da, wo normalerweise im Gottesdienst am Anfang ein Lied steht, steht hier eine große Improvisation der Orgel und an weiteren Stellen auch. Und das finde ich eine super Sache und es gibt für mich jetzt erstmal keinen Grund, das nicht beibehalten zu wollen. Auch die Lunchkonzerte, die Dominik Sustek ja initiiert hat, sind eine super Sache und dadurch, dass es eine gewisse Vakanzzeit gab und ich hier reinfinden, hat es ein bisschen gedauert, aber wir haben schon vor dem Sommer wieder angefangen mit den Lunchkonzerten, so ab Anfang Mai und jetzt die auch dann nach dem Sommer kontinuierlich weitergeführt, wirklich jeden Samstag zwischen 30 bis 40 Minuten zeitgenössische Musik und also wir haben eigentlich immer na, ich sag mal, mindestens 20 Leute, die dazuhören und häufig auch je nachdem, wie viel Publikum die Ausführenden selber mitbringen, mehr. Also bis 40, 50 Leute und das finde ich enorm. Also ich habe schon außerhalb St. Peter in meinem Leben davor viele Konzerte mit neuer Musik gemacht für viel, viel weniger Leute, zwischen 4 und 7 und 12 Leute und so. Also insofern, diese Reihe läuft und lebt und es besteht für mich kein Grund, das zu lassen. Die Orgelmixturen, das große Festival für zeitgenössische Orgelmusik, war ja auch aufgrund von Corona in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, also da gab es mal so den Versuch, das so mehr zu verteilen übers Jahr über. Das habe ich nicht für so günstig gehalten. Ich habe das wieder zentriert, jetzt wirklich auf den Herbst, auf 2 Wochen im Herbst. Und das war ein sehr schönes Festival jetzt dieses Jahr. Ich musste das sozusagen direkt planen. Also ich wusste, dass ich nach hier komme, aber noch gar nicht da war. Also schon im Ende des letzten Jahres. Und das war sehr schön. Ich habe Dominik Sustek war hier, hat ein super Konzert gespielt. Matthias Geuting, der auch schon häufiger hier war, zusammen mit Evelyn Degen. Und dann war Bernhard Haas hier, hat dann, wie es so seine Art ist, ein ganz klares, trockenes, aber sehr markantes und starkes Konzert gespielt. Margareta Hürholz hat ein super Konzert gespielt. Ja, und fürs nächste Jahr, das, also wenn es jetzt um was gibt, das Neues geht, also was mich so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, dass nicht, also sowohl aus dieser, sagen wir mal, neue Musikszene bei den Orgelmixturen relativ wenig Leute da waren, als auch aus der, naja, aus dem Umfeld der Hochschule oder Hochschulen. Da hätte ich mir mehr gewünscht und auch ein bisschen mehr versprochen. Also gerade bei so Namen wie Bernhard Haas, ich finde, da kann jeder, also egal was er spielt, ob der nun Bach oder Liszt oder zeitgenössisch spielt, da kann jeder Student, auch ich natürlich, aber auch jeder Student von wirklich profitieren. Margareta Hürholz. Ja, also auch, und ich möchte also versuchen, das Festival so ein bisschen auch in, also so abseitigere Sachen zu öffnen. Also die vielleicht jetzt nicht direkt klar ein Ausführender mit einem Programm zeitgenössischer Musik sind. Also es gibt jetzt, also ist eigentlich jetzt gerade festgemacht, insofern kann ich es vielleicht schon verraten. Das letzte Lunchkonzert vor dem Sommer hat eine englische Cellistin, die in Berlin lebt, gespielt, Lucy Railton, mit Joe Houston. Die haben zusammen auch, ich habe es eben schon mal erwähnt, Patterns in the Chromatic Field gespielt und das war ein super Konzert und dann habe ich gesehen, dass Lucy Railton auch mit einem Organisten, der so mehr auch aus der, auch, also zumindest auch sehr viel aus im Jazzbereich macht, Improvisationskonzerte macht. Die haben ein eigenes Projekt, auch eine eigene Aufnahme rausgebracht. Kid Don'ts und ja, also die habe ich eingeladen fürs nächste Jahr und die haben jetzt gerade das zugesagt, dass es klappt auch terminlich, dass die kommen und davon verspreche ich mir eigentlich etwas, also in der Richtung gibt es auch noch weitere Überlegungen. Dieses Jahr habe ich so ein bisschen angefangen, weil ich am Ende des Orgelmixturen-Festivals mit einem befreundeten Schauspieler, Matthias Herrmann, eine Performance gemacht habe, die war auch schon so ein bisschen so eine schräge Sache. Und einer, der, ja, also hier zum internen Kreis von St. Peter gehört, hat dann irgendwann gesagt, ja, das war eigentlich das Beste an dem ganzen Festival. Der Matthias Herrmann hat über das hier uns gegenüberliegende denkmalgeschützte, die ehemalige Kaufhofzentrale, die hier direkt gegenüber von St. Peter in diesem 70er Jahre grünen Glasbaustil gesprochen und eine Geschichte erzählt, wo man immer nicht wusste, was ist Wahrheit, das weiß man sowieso nie, aber und was ist erfunden, was ist, wo fängt es die Fantasie an, die irgendwie durchgeht, und das war ein sehr schöner Abend.
Ja, wunderbar, da kommen ja, wie du sagst, du baust auf, aber öffnest wieder oder bringst neue Aspekte rein, und es gab natürlich auch, nicht überraschenderweise, viel Feldman schon in diesem Jahr, das ist mir aufgefallen.
Genau, also es gibt eine Reihe, die also mit sozusagen aus eigenen Kräften aus unserem Ensemble für neue Musik Drei Tempi, die heißt The Late Feldman, also es geht um späte Stücke von Morton Feldman. Das ist da, wo es dann etwas länger wird, und da haben wir bis jetzt in diesem Jahr 3 Konzerte gemacht. Einmal das Morton Feldmans letztes Stück, das Klavierquartett, dann 3 Voices, hat Nicole Verein gemacht. Es war ein wunderbarer Abend, viele Leute da, ein wunderbarer Sommerabend, Frühsommerabend, mit, ich weiß nicht, 70 Leuten.
Sehr schön.
Und dann eine einsame Sängerin vorne mit 2 Lautsprechern links und rechts und dieses Gespräch mit den, was fällt man selbst ja dieses Stück als Gespräch mit den 2 toten Freunden angesehen hat, Philipp Gasten und der Dichter. Ja, der kommt jetzt gerade nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ja. Und dann als drittes Konzert haben wir jetzt vor anderthalb Wochen vor John Cage gespielt mit Christiane Feldmann, Geige, und ich habe Klavier gespielt. 70 Minuten Stück. Frank O'Hara war der Dichter, der.
Also ich kann sagen, ich habe mich, als ich dann gehört habe, dass du hierher kommst, habe ich mich schon gefreut, weil, also erstens sind wir uns ja auch schon begegnet, unter anderem auch bei Cardio, The Great Learning, da hast du sogar gesungen. Aber auch weil du, finde ich, auch gerade in Köln schon so verwurzelt bist, aber hast ja auch ganz lange, oder bist ja auch noch Mitglied in der Kölner Gesellschaft für Neue Musik, hast auch 9 Jahre Vorstandsarbeit gemacht, wo ich mir dachte, klar, Kirchenmusik kennst du auch, hast du ja auch ausgeübt, und ich dachte, das ist doch ein genialer Mix. Und du hast ja auch verschiedene quasi Tätigkeiten, Talente. Du komponierst selber, du spielst natürlich Orgel oder auch Klavier, und jetzt organisierst du hier ganz viele großartige Sachen. Wie ist so diese Balance jetzt von diesen Tätigkeiten, oder was hat sich für dich jetzt durch St. Peter nochmal verändert?
Ja, viel, alles. Es ist ja sozusagen für mich, ich bin ja schon alt, es ist eine Altersstelle sozusagen. Ich habe 30 Jahre, gut 30 Jahre eine, in Anführungsstrichen, normale Kirchenmusikstelle gehabt, was ich auch nicht, also nicht missen möchte. Also ich hätte auch Es gab immer mal wieder Überlegungen, auch anderes zu tun, aber das war keine schlechte Zeit und die Stelle war auch keine schlechte. Ich hatte da auch eine schöne Orgel, ich hatte mit Chor viele große Sachen auch gemacht. Aber die Arbeitsweise oder das, was, also St. Peter ist in ganz vieler Hinsicht einfach nicht mit einer normalen, in Anführungsstrichen, Kirchenmusikstelle zu vergleichen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Das ist einfach so, das kann ich aus dieser Erfahrung sagen. Also das fängt natürlich mit dem Raum an, wie ich eben schon gesagt habe und wo wir drüber gesprochen haben. Also wenn ich jetzt, wir haben letztens mit meinem kleinen Chor ein Konzert in St. Andreas gemacht und ich war irgendwie innerlich völlig verwirrt durch, obwohl es eine wunderschöne Kirche ist, von den Bänken, von den vielen Dingen, die da rumstehen. Der Raum ist einfach, prägt einen nach kurzer Zeit ganz stark hier in St. Peter. Dann natürlich diese, also geht für mich hier auch diese, die, also der Gottesdienst eine ganz starke Verbindung ein, eben mit der neuen Kunst, ob das nun die Musik ist oder die bildende Kunst, die in St. Peter ja auch eine große Rolle spielt. Das gehört wirklich zusammen. Das wird auch nicht so gesagt, wir machen hier mal ein bisschen auf Kunst oder so, sondern da lässt sich die Gemeinde auch wirklich und will sich auch fordern lassen von dem, was die Kunst ihr bietet. Ja, wenn da eine Ausstellung ist, dann können die Stühle halt nicht so gestellt werden, wie sie vielleicht sonst gestellt werden. Also das sind schon Dinge, die sind schon sehr anders. Und natürlich, was jetzt auf mich zugekommen ist, was ich im Prinzip natürlich kannte, sowohl von der Arbeit mit dem eigenen Ensemble als auch natürlich in der Kirchenmusik, aber auch durch die Arbeit in der Kölner Gesellschaft für Neue Musik, in der KGNM, die Organisation von Konzerten. Aber das musste ich jetzt tatsächlich erstmal so eine Balance für mich finden, dass das mich nicht sozusagen auffrisst. Also ich habe es jetzt mal gerade in der Vorbereitung auf dieses Gespräch nachgeguckt. Ich habe dieses Jahr mit den Konzerten hier so Ende April angefangen und jetzt knapp Mitte Dezember sind die letzten und es hat im Sommer noch eine Pause gegeben und in dieser Zeit haben 57 Konzerte stattgefunden und das geht alles über mich. Und manche Konzerte sind sehr unaufwendig. Da reicht eine Mail und ein Telefonat oder sowas. Aber es kann sich jeder vorstellen, dass es auch andere gibt. Und es gibt viele Anfragen. Manchmal, ich habe es schon gesagt, St. Peter ist wie eine Hydra. Wenn ich dann gerade froh bin, 5 Mails beantwortet zu haben, dann ploppen die nächsten 3 auf. Und dann muss ich echt für mich aufpassen, dass ich nicht, also ich will nicht hier der Haupt, also mein Hauptberuf soll nicht die Organisation sein, sondern die künstlerische Arbeit und die Verwirklichung eigener Projekte und natürlich soll St. Peter ein Forum sein für ganz viel oder meinetwegen auch alles, was es an Zeitgenössischem gibt, aber ich fühle mich nicht als, also mein Hauptberuf ist nicht der Organisator
zu sein. Kann ich total verstehen, da muss man glaube ich auch echt sehr, sehr aufpassen.
Genau.
Und ich finde auch, dass du also, dass sehr viel stattgefunden hat, seit du jetzt da bist, wo ich auch wirklich dachte, wow, wie machst du das alles? Und du bist ja auch jemand, ich meine, ich habe ja hier auch schon singen dürfen, seit du hier bist, ja, der auch sehr zuverlässig antwortet oder so, ne? weil das passiert ja dann manchmal auch, oder habe ich auch schon, ich kriege ja für den Podcast auch sehr viele Anfragen und manchmal komme ich auch an so einen Punkt, wo ich gar nicht mehr alles beantworten kann. Und das habe ich früher, glaube ich, auch manchmal nicht verstanden. Also wenn mir das von der anderen Seite passiert ist oder fand es vielleicht auch unhöflich. Aber wenn man selber das irgendwann erlebt, dass man wirklich auch an so eine Grenze des Machbaren kommt, dann kann ich das jetzt viel mehr nachvollziehen. Und von daher habe ich mich immer sehr gefreut, von dir so schnell zu hören, dass du das gut machst. Aber ich wünsche dir natürlich, dass du da eine gute Balance findest. Und ich finde es auch total klasse, wenn du natürlich auch deine Ideen hier einbringst. Und ja, wie hältst du dann so die Balance mit all den Sachen? Oder spielst du jetzt noch mehr Orgel als früher oder noch eine neue Musik auf der Orgel? Oder komponierst du auch mehr?
Naja, also das, natürlich, die neue Musik auf der Orgel spielt eine viel größere Rolle jetzt auch. Wobei, also ich will da jetzt nicht mit kokettieren, aber ich in einem Alter bin, wo ich mir schon überlege, was will ich wirklich spielen? Also wofür investiere ich jetzt 2 Monate oder ein halbes Jahr Zeit? Ist das für mich wirklich lohnend, dieses Stück zu spielen? Egal aus welchem Grund, vielleicht, weil ich denke, das können andere sowieso besser oder dieses Stück wird mich nicht letztendlich überzeugen. Also da, das ist schon anders als, also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich, also jetzt nicht im Bereich der neuen Musik, aber viel Noten einfach so gelernt habe, was ich auch gut finde, aber das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Aber das Orgelspielen an sich hat bei mir nochmal einen Aufschwung genommen, will ich mal so sagen, ganz merkwürdig durch die Corona-Zeit, weil wir nämlich an der Stelle in Troisdorf, wo ich vorher war, sehr schnell angefangen haben, oder eigentlich seit dem ersten Lockdown-Wochenende angefangen haben, Gottesdienste zu streamen. Und ich war von Anfang an der Meinung, wenn wir das machen, müssen wir es vernünftig machen. Also ich habe mir dann sehr viele Sachen angeguckt und fand es teilweise unglaublich unbefriedigend und hatte dann eine sehr nette Kollegin. Wir haben meistens dann diese Gottesdienste zusammen gemacht. Einer war für den Gesang zuständig und einer hat die Orgel gespielt. Und hatte ich den Ehrgeiz, wirklich diese Stücke so zu spielen, dass ich kein schlechtes Gefühl habe, wenn ich das dann auch wenn es nur 200 Leute anhören oder so. Und da habe ich viel geübt in der Corona-Zeit. Und weil es ja auch sonst vielleicht weniger zu tun gab. Und dann habe ich gedacht, dann soll das jedenfalls gut werden. Und das hat sich eigentlich seitdem fortgesetzt, ja.
Genau, und du komponierst ja auch und hast ja auch zahlreiche Werke für die Stimme geschrieben. Und da ich ja selber Sängerin bin, bin ich immer neugierig, wie das für dich ist, für Stimme zu schreiben, ob dir das leicht fällt, weil es gibt ja leider auch ein paar Komponisten, da bin ich immer ganz traurig, die tatsächlich überhaupt nicht für Stimme schreiben oder schreiben wollen, weil sie sagen, das ist ihnen irgendwie zu schwer, zu Klischee, zu emotional, zu was weiß ich. Wie ist es für dich, für Stimme zu schreiben?
Ich bin der Meinung, die Stimme ist das erste Instrument, also das natürlichste und wichtigste Instrument, wobei ich das erst später erfahren habe. Also ich bin nicht über die Stimme sozialisiert. Ich war nie im Kinderchor, auch in der Kirchenmusik, in dem Studium kam ich ganz stark von der Orgel her. Da, wo ich sozusagen orgelmäßig aufgewachsen bin, nämlich in St. Joseph Beul, musste ich ganz früh den Chor begleiten. Der Chor sang alle 14 Tage irgendeine Messe. Nicht immer perfekt, aber es wurde immer gesungen und ich musste immer begleiten. Also viele Orgelmessen, wo halt dann die Orgel die Begleitung ist, oder kleinere Orchestermessen natürlich auch. Und mein damaliger Lehrer sagte dann, Hans-Peter Reiners sagte zu mir dann, solange alles gut läuft, ist die Orgel nicht wichtig. Aber wenn die Sache aus den Fugen gerät, dann muss ich mich auf dich verlassen können. Dann musst du die Sache mit der Orgel retten. Und das war doch ab und zu der Fall. Und das war eine gute Schule. Also, aber selbst gesungen habe ich auch in der Zeit nicht. Und eigentlich ist das erst nach dem Kirchenmusikstudium gekommen, dass ich so eine Beziehung zur Stimme entwickelt habe, weil ich dann einen eigenen Chor gegründet habe und da angefangen habe. Und gibt es vieles für Stimme, was ich geschrieben habe. Also es gibt zweieinhalb oder drei Musiktheater, die wir im Theater im Ballsaal in Bonn gemacht haben. Das erste hieß Open Rooms. Und es war eine Sache, da ging es um, zwar nach der Erzählung Durst von Antoine de Saint-Exupéry, wo es um einen Absturz in der Wüste geht. Und das waren so Wüsten, also so Wüsten, Durst, Absturzbilder. Das war eine schöne Produktion mit Frank Heul als Regisseur. Führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, das zu erzählen. Dann gab es Zeit der Engel, das war eine Produktion die breiter angelegt war, mit 10 oder so Leuten auf der Bühne und Tänzer, Schauspieler und eine Sängerin und vier Instrumente.
Und dass du auch selber gesungen hast oder so eben dann auch Chöre geleitet hast, das hat durchaus dein Komponieren auch beeinflusst für die Stimme?
Ja, natürlich. Also ich fand es immer faszinierend, mit der Stimme umgehen zu können. Und natürlich, ich habe jetzt ja auch noch einen kleinen Chor, den ich sozusagen mitgenommen habe. Das sind alles Leute, die sich Noten selber beibringen können. Und da werden keine Noten gebimst, sondern das wird vorausgesetzt. Und dann wird fangen wir an. Und natürlich diese Arbeit mit Leuten, die singen. Ich habe aber auch früh angefangen, Liedbegleitung zu machen, habe da auch relativ viel gemacht. Viele schöne Liederabende mit Nicole Verein zusammen gemacht. Ob das nun Winterreise war, die wir viele Male gemacht haben, oder Berlioz, Nuit d'été und César Franck-Lieder und Chanson-Lieder, die man nie hört oder kaum, Debussy. Und dann aber auch bis in die Moderne, klassische Moderne, Webern-Lieder haben wir gemacht. Also wenn man das begleitet, dann lernt man natürlich total viel über die Stimme. Und und da gibt es dann halt auch einige Lieder von mir.
Kannst du mir noch schicken?
Es gibt sozusagen so relativ frühe Lieder aus den Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Die sind auch auf einer CD drauf. Das war eine sehr, sehr schöne Aufnahmesession auch mit Silke Stapf. Und das sind Texte von Cesare Pavese, späte Gedichte, 3 Stück. Ja, und es gibt aber auch noch weitere, weiteres für Solo-Stimme, aber auch immer mal wieder für Vokalensemble. Ja, zuletzt jetzt bei meinem letzten Konzert, an meiner letzten Stelle, wo wir ein großes Konzert gemacht haben im Rahmen, das war im Rahmen von Beethoven 2020, da haben wir Liszt's 2. Beethoven-Kantate gemacht. Man kennt meistens nur die 1. Beethoven-Kantate. Die 2. Beethoven-Kantate hat Liszt 1870 zur 100-Jahr-Feier des Geburtstags von Beethoven geschrieben. Ein riesiger Schinken mit riesigem Orchester, 2 Harfen.
Ui, das ist echt viel.
Und dann haben wir mit dem kleinen Chor dazu noch Brahms Nänie gemacht, ein 10-Minuten-Chor, schreines Chorstück, ein traumhaftes Stück. Ja, und dazwischen gab es dann was von mir. Today is Life hieß das Stück. Ja.
Schön. Genau, und wenn ich nochmal darauf zurückkomme, was du hier alles so machst, diese verschiedenen Tätigkeiten, ich frage ja auch immer so gerne nach, hast du eine Art Zeitmanagement, bist du einfach super strukturiert oder wie gelingt dir das, dass das ja dann auch alles funktioniert und stattfindet? Kannst du gut zwischen den verschiedenen Tätigkeiten hin und her wechseln?
Ja, also das Schwierigste ist es, glaube ich, mit dem, also für mich, mit dem Komponieren. Also wenn ich komponiere, dann ist es echt schwer, andere Dinge nebenbei zu machen. Also dann, wenn ich dann sage, ach ja, ich erledige jetzt erstmal schnell noch diese 3 Mails, die muss ich noch schreiben, dann ist es schon verloren, weil dann ist der Kopf schon zu oder zumindest ist die Gefahr da oder zu sagen, ja, ich übe jetzt erstmal 2 Stunden und dann setze ich mich ans Komponieren, funktioniert auch nicht richtig. Und wenn ich sage jetzt, ja, ich fange erstmal mit dem Komponieren an, nachher kann ich ja noch ein bisschen üben, dann merke ich, dann sitze ich da und es wird immer enger und funktioniert auch nicht so richtig gut und dann dauert es meistens, dann denke ich, ja, also jetzt habe ich 14 Tage, da konzentriere ich mich hauptsächlich wirklich aufs Komponieren. Dann stelle ich aber am Ende der 14 Tage fest oder ja, schon nach einer Woche fest, dass ich eigentlich doch eher 3 Wochen brauche und das finde ich schwierig. Mhm. Aber gut strukturiert muss man sein. Also ich habe auch natürlich absolutes Verständnis dafür, wenn man es nicht ist, aber ich glaube, wenn man das wirklich managen will, so eine Sache wie hier, dann muss man gut strukturiert sein. Ich glaube, war auch mein Vorgänger, wenn ich das so, wie ich es mitgekriegt habe, das war
auch. Und diese Zeit für das Orgelüben, das fällt dir dann leichter?
Ja, ich übe viel Klavier. Mhm. Also ich fange eigentlich immer auf dem Klavier an, habe mich immer ums Auswendigspielen, ich habe es zwar auch ab und zu gemacht, aber mich eigentlich immer drumherum gedrückt und jetzt seit ein paar Jahren habe ich so ein Auswendigprogramm und versuche, also das jeden Tag zu spielen und auch jeden Tag ein bisschen neu auswendig zu lernen, was mir musikalisch und auch meinem Kopf, glaube ich, gut tut. Es sind ja so immer so diese Vorbilder, ne? Die, also für mich, die die so total wichtig sind. Also für mich ist die Musik insofern das Tollste, was es gibt. Also zumindest ist es das Feld, auf dem ich mich bewege, wo ich immer neue Sachen entdecke. Also neu heißt nicht unbedingt immer zeitgenössisch, ne, sondern das kann sein, also irgendwann vor ein paar Jahren habe ich das Ensemble Crains de la Voix aus Belgien entdeckt, die alte Musik singen, also eher 15., 16. Jahrhundert, bis hin zu Gesualdo auch, aber die singen das mit so einer ganz rauen individuellen Stimmgebung, also ganz anders als so im englischen Gleichklang der Stimmen, sondern das ist sehr herb mit Verzierungen angereichert und ich habe dann mit den Responsorien von Gesualdo in Utrecht live gehört. Das war so ein unglaubliches Erlebnis. Oder ob das, also immer wieder Komponisten zu entdecken. Vor ein paar Jahren habe ich Julius Eastman entdeckt für mich, der eigentlich, ja, wie man es so macht, ich versuche immer zu recherchieren, was ist da, wer ist das und so. Dann habe ich auf einem Foto von Morton Feldman und seinen Leuten in Buffalo da einen rabenschwarzen Menschen entdeckt. Dann habe ich gedacht, wer ist das denn, der so fordernd in die Kamera geguckt hat? Und dann habe ich recherchiert, dass es Julius Eastman, ein völlig provokanter Pianist, Sänger, Tänzer und Komponist gewesen. Und hat dann angefangen zu recherchieren und wir haben dann vielleicht schon, ich weiß nicht, vor 5, 6 Jahren angefangen, Stücke von ihm zu machen und mittlerweile ist er auf jedem Festival.
Das ist mir auch aufgefallen.
Festival zu hören, aber also wir haben hier in St. Peter, als ich noch nicht da war, 2017 schon einen ganzen Abend mit 3 Konzerten mit den großen Stücken von Julius Eastman gemacht. Da waren wir aber schon lange dran, uns damit zu beschäftigen. Und so solche Sachen finde ich einfach grandios. Und so bin ich eigentlich auf das
Auswendigspielen
gekommen, dass ich irgendwann wusste ich natürlich, dass es den gibt und auch, dass er toll ist. Aber irgendwann habe ich angefangen, mir die Videos von den Proben von Sergio Celibidache anzugucken. Und ich war so fasziniert von diesem Mann, der sämtliche Proben, also nicht nur die Konzerte, auch die Proben auswendig geleitet hat. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist, irgendjemand saß immer da, der dann sagen musste, das ist jetzt Takt so und so viel oder so. Das hat er nicht im Kopf. Aber alles andere, was, wo, wie geschieht, und dann der junge Celibidache, der da feurig steht und mit einer unglaublichen Körperlichkeit. Und der Alte, der dann in Tokio 7. und 8. Bruckner an 2 Abenden dirigiert und sich da kaum auf seinen Stuhl kommt zum Sitzen, da, zum Dirigieren. Und aber alles im Kopf hat. Und soweit ich davon auch entfernt bin, habe ich gedacht, das möchte ich so ein bisschen zumindest.
Ja, auch viele schöne Anregungen und ich höre halt auch so richtig raus, was dich antreibt. Ich frage ja auch immer so gern, was treibt dich an? Du hast eine Vision, aber das hast du uns ja schon beantwortet. Ich möchte noch von dir wissen, wenn du auch so zurückblickst oder wo du jetzt stehst, was bedeutet für dich Erfolg?
Ach, also natürlich bin ich nicht frei davon, es schön zu finden, wenn ein Konzert gut besucht ist und wenn ich spüre, es ist gute Stimmung und das Publikum drückt auch eine gewisse Zuneigung, Begeisterung aus. Ne? Also das ist natürlich auch mein Brot. Aber also gerade in der neuen Musik ist es natürlich auch häufig so, ich habe es ja eben schon gesagt, also wir haben wirklich auch viele Konzerte vor 5 Leuten oder 7 Leuten gemacht. Und dann versuche ich, also dann denke ich immer an ein großes Vorbild wieder. Also es gibt eine Performerin, Tänzerin, ich weiß nicht, wo sie sich gerade befindet oder ob sie noch aktiv ist. Von der habe ich mal in der alten Feuerwache, das muss irgendwann wahrscheinlich in den 80er Jahren oder so gewesen sein, eine wunderbare Tanzperformance gesehen. Und Eva Schmale. Und die habe ich dann irgendwann viel später kennengelernt. Ich hatte damals schon mal versucht, das hat auch zuerst nicht geklappt. Und dann haben wir uns später kennengelernt. Ich habe gesehen, die lebt irgendwo in einem Keller und ganz auf ihre Sache konzentriert. Und ob das jetzt nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war so innerlich für mich immer so ein Vorbild zu sagen, es kommt darauf an, das was zu machen, was ich wirklich will und dabei zu bleiben, auch wenn das nicht gutiert wird. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist total wichtig. Mhm.
Auf jeden Fall, und ich glaube jetzt in der neuen Musik ja noch mehr, weil wir sind ja in der Regel nicht so, oder noch nicht, keine Ahnung, was sich da noch tut, aber so populär oder kommerziell wie manche andere Sachen. Und das ist, also obwohl ich die neue Musik, sonst würde ich sie ja auch nicht machen, mit das Spannendste finde, was es gibt, und mir denke, da müssten auch noch viel mehr Leute kommen und so. Ist es ja nicht unbedingt so. Es gibt Musikrichtungen, die deutlich populärer, besser besucht sind. Und ich glaube, das wird uns immer ganz schnell sozusagen auch ausgetrieben. Wenngleich es natürlich auch Veranstaltungen gibt, die, wie du sagst, wo das auch gegeben ist und wo auch viele Menschen hinkommen. Ich genieße es sehr, mit dir zu sprechen. Wir sind aber bei der letzten Frage angekommen, und da möchte ich noch von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Ja, das ist ja schon wieder so eine schwierige Frage. ich glaube, das geht schon so in die Richtung, was ich eben beschrieben habe. Immer wachsam zu sein, Neues zu entdecken, irgendwie seine Fühler auszustrecken. Also wir haben das häufig einige Male gemacht, Friedrich Ecker und ich, wenn wir nach Witten fahren, zu den Tagen neuer Kammermusik, so als kleiner schöner Ausflug, und dann einen Tag lang 2 oder 3 Konzerte hören. Also es ist ganz klar, ich bin froh, wenn ein Stück dabei ist, wo ich wirklich gesagt habe, das ist es. Aber das gibt es. Ne? Und das finde ich wichtig. Also ich erinnere mich an den Moment in Witten, wo ich zum ersten Mal ein Stück von Jennifer Walsh gehört habe. Und wie die da gab es dieses Ensemble mit den Streichern, und die saß irgendwie in so einer Ecke auf der Bühne und hatte so ein kleinen Kassettenrekorder oder so ein Diktiergerät in der Hand, glaube ich, ein Diktiergerät, und brummelte da irgendwie sowas vor sich hin, und ich fand es absolut grandios. Leider ist aus so einer Zusammenarbeit, hatten wir mal angedacht, aber nichts geworden. Aber egal. Also das sind so Momente, die ich nicht missen möchte. Ne? Oder es muss jetzt auch nicht die neue Musik sein. Also den Moment, wo ich für mich aus der Marienvesper von Monteverdi, Lauda Jerusalem, den siebenstimmigen, also zwei dreistimmige Chöre in der Mitte, den Cantus Firmus entdeckt habe. Das war, ich begreife heute immer noch nicht, wie jemand sowas Tolles schreiben konnte. Also das sind die Momente, die für die und die kann man vielleicht jetzt nicht bewusst suchen, aber man kann sie schon suchen. Also indem man sich immer wieder öffnet.
Ja. Ja, lieber Michael, dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich werde auch dann in Absprache mit dir ein paar schöne Links reinsetzen zu dir, zu St. Peter. Ich fände es auch sehr interessant, dieses Ensemble mit dem Gesualdo reinzusetzen. Und ich finde mal da ja auch was. Oder auch Julius Eastman. Also da machen wir was ganz Schönes und ich sage herzlichen Dank.
Ja, danke für das Gespräch.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.